Dann sage ich Christian.
Clara.
Was würdest du sagen, was ist das größte Problem der deutschen Wirtschaft?
Also ich glaube, die meiste Zeit aktuell verwenden wir hier im Podcast auf den Energiekosten. Und ich fand das ganz erstaunlich. Wir haben vergangenes Wochenende, glaube ich, war das, bei meiner Mama geguckt. Da wird bald wieder ein neuer Stromvertrag fällig. Und es soll angeblich Neukundenverträge geben. Die sind ja immer deutlich ein bisschen günstiger als die Bestandskunden, für 29 Cent die Kilowattstunde hier in Berlin. Und das günstigste, was wir gefunden haben, waren aber 35 Cent pro Kilowattstunde. Ich weiß nicht, ob das was zu tun hat, gerade mit dem Winter, dass wir so wenig Sonnenenergie haben. Aber für uns war das auf jeden Fall sehr erstaunlich, weil wir ja vergangenes Jahr auch mal Neukundenverträge für 24 Cent hatten eine Zeit lang. Also es wird... Vielleicht ist das nur eine Momentaufnahme, aber es wird wieder teurer auf jeden Fall, wenn man jetzt einen Stromvertrag abschließen möchte. Das hat uns überrascht.
Du bist auf jeden Fall, zumindest was das Wechseln angeht, ja immer vorbildlich. Trotzdem würde ich dir zustimmen, Thema Energiepreise, Energiekosten, Stromkosten in Deutschland ist einer der größten Themen, die immer wieder aufkommen. Und Bürokratie hätte ich jetzt noch dazu gesagt.
Genau, das muss man ja sagen, das geht beim neuen Stromvertrag erstaunlich einfach. Es ist, glaube ich, das einzige in Deutschland, wo wir das geschafft haben, möglichst unkompliziert zu machen. Stromverträge, Gasverträge zu wechseln, alles andere, da machen wir es uns immer unnötig schwer, habe ich den Eindruck.
Da haben die Verbraucherschützer ordentlich Arbeit geleistet, könnte man sagen. Mhm. Wir haben uns heute auf jeden Fall eine Expertin eingeladen zum Standort Deutschland als Wirtschaftsstandort und eben auch zu Energiesystemen. Und zwar zu Gast ist Veronika Grimm, Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg und besser bekannt auch als Wirtschaftsweise. In dieser Funktion berät sie die Bundesregierung. Herzlich willkommen im Klimalabor, Frau Grimm.
Hallo, vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Herzlich willkommen auch von mir. Bevor wir anfangen, wie immer der Hinweis, alle Folgen des Klimalabors findet ihr bei RTL Plus oder zum Nachlesen auf ntv.de. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcasts@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor doch sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Vielen Dank.
Frau Grimm, dann fange ich mit Ihnen genauso an wie mit Christian. Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem der deutschen Wirtschaft? Und gerne picken Sie wirklich eins raus. Ich weiß, es ist ein Konglomerat, aber vielleicht sagen Sie ja, wenn wir die Stellschraube drehen, dann haben wir schon viel gewonnen.
Ja, so einfach ist es leider nicht. Ich glaube, das größte Problem der deutschen Wirtschaft ist tatsächlich die Wachstumsschwäche und die hat viele Ursachen. Und wir sind auch in einer sehr, sehr herausfordernden Situation. Wir haben ja insgesamt aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Arbeitskräfte, immer weniger Arbeitsvolumen. Jetzt denkt man, naja, dann kann man ja investieren und technischen Fortschritt vorantreiben und so, und dann kann man das kompensieren, aber es passiert nicht. Aktuell gehen Investitionen runter, die Auslastung in der Industrie ist schlecht, auch da, wo wir traditionell gut sind, zum Beispiel auch im Bereich Klimatechnologien im weiteren Sinne. Ne? Also bei Wärmepumpen gibt es Probleme, in der Automobilindustrie hört man, dass Solaranlagen, die Produktion von Solaranlagen ist ja schon lange nach China weitgehend abgewandert. Und das ist natürlich total herausfordernd. Und da muss viel passieren. Und da kann man auch hoffen, dass eine nächste Bundesregierung handelt. Und ein Thema, über das wir sicherlich gleich noch reden werden, das haben Sie ja auch schon angeschnitten, Energiekosten, also vor allen Dingen auch Strompreise. Auch da muss man unglaublich viel machen. Es nützt nichts, wenn man immer nur nach dem Staat ruft und sagt, der muss das alles subventionieren, das ist ja auch unser Geld. Ne? Also ist ja egal, ob ich es über die Abgabenumlagen, Strompreise bezahle oder über am Ende das Steuergeld und zukünftige oder jetzige Steuern. Im Endeffekt müssen die Kosten runter.
Können Sie denn meiner Mama und mir einmal erklären, warum Strom gerade wieder teurer wird in Deutschland?
Ja, generell sieht man schon, dass die Kosten bei den Neuverträgen wirklich gesunken sind. Teilweise unter das Niveau sogar von vor der Energiekrise. Das ist unterschiedlich. Gesunken sind die Kosten deswegen, weil der Staat gegen die Energiekrise angearbeitet hat, vor allen Dingen, weil Abgaben und Umlagen reduziert wurden. Prominenteste Beispiele, die EEG-Umlage ist ja weggefallen als Komponente des Strompreises. Allerdings wird sie jetzt über den Haushalt gezahlt, also gegen tut es die sozusagen noch, diese Kosten. Und die Stromsteuer wurde abgesenkt, was auch eine sinnvolle Maßnahme ist. Und das hat dazu geführt, in dem Bereich, wo die Verbraucher Abgaben und Umlagen zahlen und nicht davon ausgenommen sind, dass dort die Strompreise auch schon wieder relativ stark gesunken sind. Und gerade im Bereich der industriellen Verbraucher, die eben von den Abgaben und Umlagen ausgenommen sind, die leiden immer noch unter den hohen Stromkosten, weil da kann man ja nicht, da kann man ja nicht so einfach die Abgaben senken, sozusagen. Das ist schwieriger, gegen die hohe Kostenbelastung anzuarbeiten.
Das heißt aber, Sie sagen, es gibt gerade schon die richtige Entwicklung bei den Stromkosten, wenn wir jetzt, das muss man ja mal ein bisschen von Energie nochmal trennen.
Ja, ich glaube, bei den Stromkosten selbst, also wenn man jetzt sich überlegt, Stromerzeugungskosten und Netzgebühren, da haben wir schon einen großen Kostendruck und da müssen wir tatsächlich im Rahmen der Energiepolitik dafür sorgen, dass es günstiger wird. Die Abgaben- und Umlagenbelastung, die ist runtergegangen. Und jetzt bei den aktuellen Haushaltskunden, da ist es so, dass aktuell die Verträge mit den Haushaltskunden, da sind wir noch bei ungefähr 40 Cent pro Kilowattstunde im Durchschnitt, das ist höher als früher, ne? Da waren wir ungefähr bei 30. Aber das liegt eben auch daran, was Sie am Anfang besprochen haben, dass die Leute teilweise faul sind und nicht in die günstigsten Verträge wechseln. Also da ist der Wettbewerb schon sehr, sehr einfach gemacht worden, aber trotzdem sind die Menschen träge und nicht alle wechseln. Und deswegen ist der durchschnittliche Preis noch deutlich höher als der Preis, den man jetzt hat, wenn man einen Neuvertrag abschließt.
Sie haben eben schon die EEG-Umlage angesprochen und das ist ja wirklich so ein Dauerbrenner. Ich habe das Gefühl, das taucht überall auf. Können Sie einmal erklären, was das genau eigentlich ist und wie es im Moment finanziert wird? Also wir haben EEG steht für Erneuerbare Energien Gesetz und diese Umlage sollte eben dabei helfen, die erneuerbaren Energien zu finanzieren. Vielleicht können Sie einmal runterbrechen, warum man sich jetzt dazu entschieden hat, das eben staatlich zu finanzieren und wie das im Moment aussieht.
Ja, die EEG-Umlage kommt ja daher, dass man, als die Erneuerbaren hochfahren sollten, das versucht hat, mit den Einspeisevergütungen anzureizen. Und man hat dann eben ganz zu Beginn hat man feste Einspeisevergütungen vorgesehen und jeder, der eine erneuerbare Energienanlage gebaut hat, der hat eben für jede Kilowattstunde, die er eingespeist hat, eben diese Vergütung bekommen.
Einen
Und
festen
dann
Preis
sind die
sozusagen,
einen
ne?
festen Preis sozusagen für den Strom. Und dann sind die Kosten für die Anlagen gesunken. Und je günstiger es wurde, die Anlagen zu installieren, desto profitabler war das natürlich, so eine Anlage zu betreiben, wenn man eine feste Vergütung bekam, wenn man den Strom eingespeist hat. Und dann wurden eben die Einspeisevergütungen immer mehr angepasst. Aber man sieht eben schon, wenn man das regulatorisch festlegt, dann läuft man immer der Entwicklung hinterher. Und es gibt dann eben auch hohe Mitnahmeeffekte. Wenn die Einspeisevergütungen zu niedrig wären, sozusagen, dann wird aber nicht zugebaut. Das heißt, man ist in diesem Dilemma sozusagen, ne? Also entweder erzeugt man hohe Mitnahmeeffekte und auch hohe Kosten. Irgendjemand muss die Einspeisevergütungen ja auch zahlen. Die sind ja nicht komplett durch die Strompreise dann abgedeckt. Und wenn man sie zu niedrig ansetzt, dann passiert eben nichts. Und deswegen ist man von dem Prinzip ja auch abgekommen und versucht sozusagen, die Erneuerbaren stärker in die Märkte zu integrieren. Aber diese Fördervolumina, diese Summen, die müssen ja irgendwie, die sind ja versprochen, diese Einspeisevergütungen wurden ja versprochen für 20 Jahre der Anlage. Und das heißt, die müssen ja jetzt immer noch finanziert werden. Und die wurden finanziert durch eine Umlage auf den Strompreis, die eben durchaus auch signifikant war. Und das ist jetzt in den Haushalt überführt worden, um die Strompreise nicht so stark zu belasten.
Und würden Sie sagen, das war ein erfolgreiches Instrument aus Ihrer Sicht? Jetzt muss man ja trotzdem sagen, es hat dazu geführt, dass erneuerbare Energien sehr viel günstiger geworden sind innerhalb der vergangenen 20 Jahre. Also wirklich eine krasse Entwicklung, was die Effizienz angeht und auch die Möglichkeiten, da günstig Stromproduktionsmöglichkeiten zuzubauen. Und jetzt muss man dieses Instrument auslaufen lassen, so verstehe ich Sie.
Genau, also ob das jetzt erfolgreich war, das kommt darauf an, welches Ziel man evaluiert. Wenn man fragt, wurde viel zugebaut, dann würde man sagen, ja, es ist umfangreich zugebaut worden. Sind die Produktionskosten der erneuerbaren Energienanlagen, PV-Anlagen, Windanlagen gesunken? Ja, sind sie. Davon profitieren auch alle Länder weltweit, nicht nur das Land, das sozusagen den Zubau über dieses Instrument anreizt. Allerdings war es eben sehr teuer. Wir haben dann eben diese sehr hohe Umlage auf den Strompreis gehabt, die auch viel höher geworden ist nachher, als sie ursprünglich mal angekündigt worden war. Und wir müssen natürlich diese Kosten immer noch bezahlen. Und das führt natürlich doch dazu, dass man das differenziert bewerten muss, ne? Die Produktion zum Beispiel von PV-Modulen ist ja auch nicht im Land geblieben, sondern ist nach China dann hat sich nach China verlagert, einfach weil das dort günstiger produziert werden kann. Und es ist sicherlich so, dass man die Kostendegression bei den Technologien beschleunigen kann über solche Fördermaßnahmen. Und man sieht jetzt auch, nicht immer profitiert man dann industriepolitisch davon, in dem Sinne, dass man die Produktion im Land behält.
Wie viel Geld würde denn im deutschen Haushalt frei werden, wenn wir die EEG-Umlage abschaffen? Also nicht die Umlage, aber also das EEG.
Die Gegenfinanzierung, die
Genau.
jetzt im Haushalt stattfindet, ja.
Ja, erstmal unmittelbar, ja nicht so viel. Das sind ja versprochene Vergütungen für jeweils 20 Jahre für jede Anlage. Das heißt, die müssen wir weiter zahlen, ne? Und wie hoch das ganz genau ist, das hängt vom Strompreis ab, weil ja nur die Differenz zu dem Strompreis, der sich am Markt ergibt, gezahlt werden muss durch die Haushaltsmittel. Also je niedriger der Strompreis ist, desto höher ist sozusagen dieser Betrag, der im Haushalt übernommen werden muss. Und das war jetzt auch eine große Herausforderung für die Haushaltsplanung, weil der Strompreis schneller gesunken ist. Das ist ja eigentlich gut, ne? Der Strompreis ist schneller gesunken, als das erwartet worden war. Aber es hat dann dazu geführt, dass dieser Posten, den man für die EEG-Zahlungen vorsehen muss, dann größer geworden ist. Und man muss dann natürlich auch sagen, wir haben jetzt die Erneuerbaren ausgebaut, auch relativ schnell. Ich glaube, beim Ausbau der Erneuerbaren sind wir auf einem guten Pfad. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen, die wir noch stemmen müssen. Wir müssen die Erneuerbaren in den Markt integrieren. Dazu müssen Netze zugebaut werden und wir brauchen steuerbare Kraftwerkskapazitäten, also Gaskraftwerke und Speicher, weil wir sind ja aus der Atomkraft ausgestiegen und aus der Kohle. Das heißt, dieses System muss jetzt sozusagen komplettiert werden und da sind wir aktuell nicht so gut unterwegs. Also beim Ausbau der Erneuerbaren super. Das ist auch wirklich beschleunigt worden
Aber
durch
beim
die
Rest nicht
Bundesregierung.
so sehr.
Und beim Rest ist es wirklich problematisch. Und da sind auch viele Posten dabei, die echte Kostentreiber sind und wo wir auch die richtigen Instrumente noch nicht verfügbar haben.
Haben wir uns da so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert? Also an der Stelle, wo wir Geld sparen könnten, können wir das eigentlich nicht, weil wir diese Einspeisevergütung für 20 Jahre garantiert haben. Also da müssen wir weiter Geld ausgeben und das Geld fehlt an anderer Stelle, wo es eigentlich dringend benötigt werden würde, zum Beispiel für den Netzausbau.
Ja, ich würde das nicht so miteinander verrechnen. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir in der Energiepolitik massiv darauf achten, dass es nicht sehr teuer wird. Ja, und dass wir nicht wieder so einseitig über die Energiepolitik nachdenken, erneuerbar ausbauen, koste es, was es wolle, und den Rest quasi nicht so stark priorisieren, auch weil das teilweise ja konfliktbeladenere Themen sind. Netzausbau, da gibt es sofort Akzeptanzprobleme und auch
Nur
Probleme,
zur
dass man
Visualisierung, da geht es dann immer darum, wo gehen die großen Stromtrassen entlang, macht man sie unterirdisch sozusagen, verbuddelt sie, was sehr viel teurer ist, aber die Akzeptanz steigert. Also nur damit alle das so im Kopf haben, worum es da geht,
Also
ja.
diese großen Übertragungsleitungen, da gab es natürlich massive Akzeptanzprobleme, weil die Leute gesagt haben, ich will nicht, dass das neben meinem Dorf entlang läuft. Da hat man gesagt, na gut, dann macht man es unterirdisch, kostet aber deutlich mehr. Und wenn man das dann doch als Freileitung planen würde, würde man eben in der Umsetzung der Energiewende viel Geld sparen können. Und dann natürlich auch im Verteilnetz. Wenn ich jetzt Wärmepumpen, batterieelektrische Autos in vielen Haushalten anschließen können möchte und betreiben möchte, dann muss ich auch die Verteilnetze ausbauen. Und das bedeutet natürlich in den Städten auch Bauarbeiten, die man idealerweise natürlich mit anderen Arbeiten koordiniert. Aber auch da muss natürlich wirklich viel passieren, wo wir aufwendige Planungs- und Genehmigungsverfahren jeweils im Hintergrund haben. Also das sind Themen, die sind nicht ganz so gefällig politisch und dann hat man die nicht so schnell vorangetrieben. Und ganz besonders ist es so bei den Gaskraftwerken. Ja, also wir wollen aus der Kohle und aus der Kernkraft aussteigen. Aber natürlich muss ein System mit vielen Erneuerbaren irgendwelche Kapazitäten vorhalten, die auch in solchen Phasen von Dunkelflauten, wie wir sie gerade erlebt haben, dann uns mit Strom versorgen. Und
Es geht
das
um
sind nicht
die,
nur Batterien.
ja, es geht
Genau.
um die berühmten grundlastfähigen Kraftwerke sozusagen, die
Genau.
jederzeit flexibel Strom an- und abliefern können sozusagen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Vor allem beim Thema Atomkraft würden wir gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen. Ich komme noch einmal zurück zum Erneuerbaren Energiengesetz, weil ich jetzt bei Ihnen auch immer raushöre, wann immer der Staat probiert, sowas zu regeln. Das führt uns auch, das hat immer eben auch einen Rattenschwanz, wie wir ihn jetzt eben bei der ganzen EEG-Thematik erleben. Und weil ich das auch nochmal so erstaunlich fand, wenn man sich allein dieses Gesetz anschaut, dass es mal mit 12 Paragraphen gestartet hatte, dann 2021 200 Paragraphen. Jetzt sind wir irgendwie wieder runter bei 167. Also allein die Menge an Regulierungen, die da dann dazukommt, die ist dann doch ziemlich erstaunlich innerhalb weniger Jahre. Und deswegen so die generelle Frage, wie geht man mit sowas um? Ich habe jetzt bei Ihnen einerseits rausgehört, man muss diese Instrumente natürlich sehr genau, passgenau, zielgerecht einsetzen, damit die Mitnahmeeffekte nicht so groß sind, damit eben die negativen Effekte volkswirtschaftlich nicht so groß sind. Gleichzeitig, je komplizierter, je genauer ich es mache, desto mehr Bürokratie hängt da auch dran. Müssen wir uns trauen zu sagen, dann gibt es eben Mitnahmeeffekte, wir brauchen jetzt die großen Linien, oder sehen Sie das anders und sagen dann, wenn es Subventionen gibt, dann wirklich ganz genau ausgearbeitet?
Ja, ich würde ja selbst hoffen, dass wir es schaffen, die verschiedenen Bereiche der Energieversorgung, gerade bei der Erzeugung und den Flexibilitäten, die wir ja brauchen im Energiesystem, dass wir das schaffen, in den Markt zu integrieren. Wir haben einen eigentlich sehr gut funktionierenden Energiemarkt. Also der Strom wird ja viertelstündlich gehandelt an der Strombörse. Und prinzipiell ist das ein gutes System, um Angebot und Nachfrage abzugleichen. Und gleichzeitig gibt es dann auch Terminmärkte, auf denen ich mich absichern kann gegen Preisschwankungen, auf denen ich zum Beispiel eine Versorgungssicherheit herstellen kann. Und dieses Zusammenspiel von Spothandel, also für den nächsten Tag, und dann eben auch noch Intraday, ganz kurz vor dem Lieferzeitpunkt, und den Terminmärkten, das ist eigentlich ein gutes System, um dann einerseits den effizienten Betrieb des Systems sicherzustellen und auf der anderen Seite aber auch die Investitionsanreize zu kanalisieren. Weil Unternehmen, worin Unternehmen typischerweise gut sind, ist, sich zukünftige Erträge an Märkten vorzustellen und die abzuschätzen. Ja? Worin Unternehmen nicht gut sind, ist, oder nicht gut sein können, ist, die Sprunghaftigkeit der Politik zu antizipieren. Ja, also diese politische Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass die Politik sich dauernd neue Förderprogramme ausdenkt und alte Förderprogramme fallen lässt oder die Förderprogramme nicht mehr finanzierbar sind, weil sie einfach, wenn sie funktionieren, wenn sie verfangen, werden sie typischerweise extrem teuer. Und wenn sie nicht verfangen, dann bringen sie auch den Unternehmen, die ja adressiert werden sollen, nicht viel. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass man den Markt so weiterentwickelt, dass er seine Aufgabe noch besser löst. Und was wir da definitiv brauchen in Deutschland, ist diese Diskussion über lokale, regional differenzierte Preise. Es gibt viele Hilfsmittel, wo man sagt, naja, wir haben einen deutschlandweit einheitlichen Strompreis und on top denken wir uns jetzt mal für die verschiedenen Regionen unterschiedliche Mechanismen noch aus, die eben dann die regionalen
Preise. Bayern ein bisschen auf.
Genau. Stöhnen, aber schreien. Eigentlich wäre es gut, darüber nachzudenken und sich das mal ganz genau anzuschauen seitens der Politik. Was passiert denn eigentlich, wenn wir den Markt in verschiedene Preiszonen aufteilen? Es würde nicht wahnsinnig viel passieren vom durchschnittlichen Preisniveau her. Also da gibt es relativ viele Studien, die zeigen, so viel würde sich gar nicht ändern im Durchschnitt zwischen den Regionen. Mhm. Also es wäre ein bisschen teurer im Süden, ein bisschen günstiger im Norden. Aber in den einzelnen Stunden wären die Preissignale dadurch viel besser geeignet, eben das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage zu steuern. Und das wäre wahrscheinlich gut, weil man dann eben unmittelbar auch die richtigen Investitionssignale hätte und sich die Unternehmen darauf ausrichten würden. Aber da warten wir mal, ob sich eine nächste Bundesregierung der Diskussion stellt. Die Europäische Kommission treibt Deutschland sehr stark in diese Richtung. Es gibt gerade eben einen Bericht, der vorbereitet wird, der auch wahrscheinlich eine klare Empfehlung an Deutschland beinhalten wird, Preiszonen zu etablieren.
Total in spannend. Eine norddeutsche und eine süddeutsche dann, oder?
Das muss man sich angucken. Also die verschiedenen Studien, die sich mit dem Thema befassen, kommen nicht unbedingt nur auf zwei Preiszonen, sondern manchmal auch auf drei. Aber der wesentliche Gewinn wäre eben, wenn man eine norddeutsche und eine süddeutsche Zone hätte, weil man einfach im Norden ganz andere Rahmenbedingungen für die Energieerzeugung hat. Man hat eben sehr, sehr viel Windstrom. Im Süden hat man relativ wenig Windstrom. Und deswegen ist ein gemittelter Preis eben ein ganz schlechtes Signal, zum Beispiel auch an den Außengrenzen. Ich signalisiere über den gemittelten deutschen Preis sehr häufig den skandinavischen Staaten, dass wir Importe brauchen von Strom zu Zeiten, wo wir ein Überangebot an Windstrom im Norden haben und den importierten Strom nach Süden gar nicht durchleiten können.
Die Schweden und die Norweger waren zuletzt sehr wütend auf Deutschland.
Die sind verärgert deswegen und das ist ineffizient. Ne? Wir importieren dann Strom, regeln eigenen Windstrom ab im Norden, um den Strom dann importieren zu können, den man ja gekauft hat sozusagen an den Grenzen. Und gleichzeitig treibt man den Strompreis in den skandinavischen Ländern in die Höhe, dadurch, dass man ja sozusagen dort auf diesen Märkten Strom nachfragt.
Ja, das ist tatsächlich spannend, vor allem politisch auch. Gerade hat sich, also Robert Habeck stellt das immer wieder heraus, wenn es darum geht, dass er so viel für Bayern getan hätte, weil er das tatsächlich verhindert hat, dass man da in zwei Zonen denkt oder zumindest mit Markus Söder das Ganze so ausgehandelt hat. Denn natürlich würde das Süddeutschland dann benachteiligen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man Süddeutschland nicht benachteiligt und trotzdem eben diesen Effekt vermeidet, der ja wirklich absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, dass wir eigenen günstigen Windstrom produzieren könnten und den dann lieber aus Skandinavien einkaufen in dem Moment durch diesen gemittelten Strompreis.
Ja, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten geben würde. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man diese Strompreiszonen etablieren würde, würde man ja Effizienzgewinne haben in der mittleren Frist. Es würde alles günstiger, weil man einfach diese Marktsignale, die würden Angebot und Nachfrage besser koordinieren, auch Investitionen besser koordinieren. Man hätte weniger Abregelungen. Und aus diesen Effizienzgewinnen heraus könnte man sicherlich auch die süddeutschen Länder kompensieren. Also ich würde denken, wenn man sich das genau anguckt, gäbe es eine gute Lösung, die wirklich allen auch nutzen würde. Und man muss ja auch sehen, wenn man dadurch das Strompreisniveau in Deutschland insgesamt absenken kann, dann ist das natürlich auch ein Vorteil für die Wettbewerbsfähigkeit, weil Unternehmen, die jetzt auf die Strompreise gucken, die wandern ja nicht von Süden nach Norddeutschland, sondern Unternehmen, die da unter Druck geraten, die wandern eben gleich ganz ab. Meistens auch aus der EU und nicht nur aus Deutschland. Und das möchte man natürlich verhindern. Deswegen muss man schon schauen, dass man bei den Stromkosten alles dafür tut, im Bereich Strommarktdesign, aber auch im Bereich Netzausbau, dass es eben möglichst günstig ist und die Kosten nicht so stark ansteigen.
Muss man bei diesen Strompreiszonen vielleicht auch deswegen einen Schritt auf die nordischen Länder zu machen? Ich bin jetzt beileibe kein Experte für norwegische Politik, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist die norwegische Regierung jetzt auch auseinandergebrochen und es wird auch dieses Jahr noch gewählt, ich glaube irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Und in der Opposition wird stark dafür geworben, dass man diese Seeleitungen, über denen der Strom nach Großbritannien und Deutschland geschickt wird, dass die dann, man lässt das auslaufen und dann werden die einfach stillgelegt und dann bekommt Deutschland eben gar keinen norwegischen günstigen Strom mehr.
Ja, ich glaube eben, dass die Zonierung in Deutschland wichtig wäre, auch um den Binnenmarkt, um den europäischen Binnenmarkt zu stärken, weil man einfach dadurch, dass man eine Bepreisung hat, die den tatsächlichen Knappheiten entspricht innerhalb Deutschlands und die richtigen Signale aussendet, am Ende auch effizienter an den Grenzen handelt.
Genau.
Und
Ich meinte das aber auch.
das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, den Nachbarn zu signalisieren, wir senden nicht Signale ins europäische Ausland, die dann dort die Preise verzerren.
Ich meinte das aber auch als politisches Signal. Es gab ja immer den, Deutschland hat ja den Ruf in Europa, so sein eigenes Ding zu machen und alle anderen dann als größte Volkswirtschaft mitzureißen. Und es gab ja auch bei dem Atomausstieg immer so den Vorwurf, auch wenn das jetzt vielleicht wirtschaftlich oder aus Sicht der Energiewende vielleicht nicht die sinnvollste Idee ist, aber wir machen das halt, weil wir den anderen europäischen Staaten zeigen, wir schalten nicht einfach in einer Energiekrise unsere Atomkraftwerke ab. Und jetzt stehen wir wieder an so einem Punkt, wo andere Länder wütend auf Deutschland sind, weil wir bei ihnen die Strompreise in die Höhe ziehen. Ob man da sagt, okay, alleine weil es politisch irgendwie Kapital für uns bringt, gehen wir mal auf die anderen Staaten zu.
Ja, also ich würde denken, das ist ganz wichtig. Alles, was wir tun, um die Strompreise in Deutschland zu senken, nützt nicht nur Deutschland und der deutschen Wirtschaft und den deutschen Haushalten, sondern nützt auch der Integration des europäischen Strombinnenmarkts. Und der Ausstieg aus den Kernkraftwerken, damit haben wir natürlich schon die europäischen Nachbarstaaten sehr verstört. Also viele schütteln darüber den Kopf und verstehen nicht, wie das passieren kann, dass man in einer Energiekrise aus der Kernkraft aussteigt. Die dauernden Diskussionen über die Höhe der Strompreise zeigt auch, also es wäre schon gar nicht so schlecht, noch ein bisschen Kapazität im Markt zu haben. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückzuholen. Aber was man natürlich machen kann und sollte, ist, dass man sich in dem Bereich kooperativer zeigt, dass man einfach auch diejenigen, die ihre Transformation auf auch Kernkraft basieren, dass man mit denen kooperiert, die unterstützt, vielleicht auch in dieser Forschungsallianz. Es gibt ja jetzt diese Forschungsallianz in Europa zu den Small Modular Reactors, dass man da auch mitmacht. weil natürlich die Expertise aus Deutschland da auch sehr wichtig wäre, um auch diese Zukunftstechnologien sicher zu machen. Und das wird gebaut werden. Und man kann sich dann eben flexibel entscheiden, braucht man sowas? Ist das attraktiv oder ist das nicht attraktiv? Gleich zu sagen, not our business,
Wir
ist
wissen
schon,
heute schon, was in 50 Jahren gebraucht
ja,
werden würde
das
oder
ist
nicht,
schon
ist
ein
nicht klug.
Sonderweg, den man sich sehr gut überlegen sollte.
Zurück zu dem Punkt vorher ist, glaube ich, immer die Frage, mit wem man sich lieber anlegt, mit den Norwegern, mit Brüssel oder mit Markus Söder. Das ist wahrscheinlich in dem Fall, muss man sich das ganz genau überlegen,
Schöner
in
Vergleich.
Berlin. Aber wenn wir jetzt schon bei der Atomkraft sind, Frau Grimm, ich fand das eigentlich mal sehr ehrlich von Ihnen, dass Sie in der FAZ, den Kollegen der FAZ gegenüber auch mal gesagt haben, dass es eben bei der Atomkraft auch darum geht, diese Technologie, also atomare Möglichkeiten bei sich zu behalten. Können Sie das nochmal erläutern? Denn wir haben hier schon oft über nukleare Energie gesprochen, aber oft fehlt der Zusammenhang, dass gerade Länder wie, also warum setzen gerade Länder wie Frankreich und Großbritannien so intensiv auf Atomenergie? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie auch Nuklearmächte sind. Oder würden Sie sagen, worin besteht dieser Zusammenhang und warum ist es aus Ihrer Perspektive so wichtig, diese Technologie, dieses Wissen zu behalten in Deutschland?
Ja, also wir sehen ja jetzt auch geopolitisch, dass wir uns wirklich in völlig anderes Fahrwasser bewegen und dass wir sicher geglaubte Entwicklungen wirklich hinterfragen müssen. Und wenn man jetzt sieht, wie Donald Trump sich verhält, auch geopolitisch mit seinen ganzen Ankündigungen bezüglich des Panama-Kanals, bezüglich Grönland, bezüglich jetzt des Gazastreifens, dann fragt man sich ja schon, wie verlässlich ist dieser Partner auch sicherheitspolitisch? Und wenn man da sagt, naja, da sollte man sich schon darauf einstellen, dass man da vielleicht nicht 100% sich verlassen kann, dann muss man eben seine eigenen Kräfte stärken. Und ich glaube, da hat Deutschland eine ganz wichtige Rolle, zwar nicht als Nuklearmacht, aber ich glaube, wir können uns als größte europäische Volkswirtschaft und auch als Technologienation dem nicht ganz entziehen. Also wenn Deutschland sagt, das ist komplett außerhalb unseres Wirkungsbereiches, da engagieren wir uns überhaupt nicht, wäre das, glaube ich, auch eigentlich unverantwortlich. Wir müssen schauen, wo haben wir Kapazitäten? Wo haben wir Kompetenzen in der Forschung? Es gibt noch einige Lehrstühle. Es gibt natürlich Forschungsaktivität. Wir sollten unseren Platz in dem Bereich finden, auch dann, wenn wir nicht wieder in die energiewirtschaftliche Nutzung der Atomkraft einsteigen. Dass das passiert, ist sehr unwahrscheinlich, einfach deswegen, weil das politische Risiko in Deutschland ist immens. Kein Unternehmen würde das auf eigenes Risiko machen, weil man muss ja damit rechnen, dass irgendwann politisch wieder die Stimmung umschwingt und dann ist das wieder vorbei. Ja.
Aber es ist ja nicht nur das politische Risiko, auch das finanzielle Risiko haben uns hier auch schon große Energieunternehmer bestätigt, dass einfach, wenn man schaut ins Ausland, da wo neue Atomkraftwerke gebaut werden, auch diese kleineren Atomkraftwerke, wird das in der Regel alles viel, viel teurer und der Strompreis ist am Ende teurer. Müsste man nicht gerade deswegen diese Argumentation viel deutlicher voneinander trennen, weil wir sitzen hier ganz oft und fragen uns, na, jetzt wird wieder über die günstige Atomenergie gesprochen, die ja so nicht existiert.
Ja, die Frage ist viel teurer als was. Also ich meine, das politische Risiko ist ja ein finanzielles Risiko, weil wenn ich nicht weiß, dass mein Kraftwerk über seine Lebensdauer hinweg betrieben werden kann, ist das natürlich ein finanzielles Risiko. Ja, also das Risiko be bedeutet ja, die Politik kann irgendwann mein Kraftwerk quasi abschalten und dann kann ich
Aber selbst
keine.
in Ländern, wo sozusagen dieses politische Risiko nicht besteht, in China zum Beispiel, glaube ich, macht sich keiner Sorgen, wenn die Regierung da sowas beschlossen hat, dann läuft das, werden die Kosten am Ende sehr viel höher als zunächst geplant oder auch in Großbritannien, zum Beispiel.
Ja, aber das gilt genauso für unsere Energiewende, ne? Also wir rechnen uns das ja auch sehr schön, ne? Wenn wir uns mal wirklich angucken, wie hoch werden die Kosten unserer Stromversorgung, dann gucken viele immer auf die erneuerbaren Energien, aber das ist es ja nicht. Es kommen dazu die Kosten der komplementären Erzeugungstechnologien, die dann Strom erzeugen, wenn die erneuerbaren Energien
Die
nicht liefern.
Gaskraftwerke zum
Und da
Beispiel.
brauche ich mindestens die Gaskraftwerke. Jetzt hat man den hehren Anspruch in Deutschland, die auch wasserstofffähig zu machen. Das wird ganz schön teuer, ne? Also das wird nochmal die Gestehungskosten der erneuerbaren Energien pro Kilowattstunde mindestens verdoppeln, sozusagen. Und dann bin ich ungefähr so bei 10 Cent pro Kilowattstunde, reine Erzeugungskosten. Und dann muss ich ja die Netzausbaukosten, wir müssen ja umfassend Netze ausbauen, um die ganzen Erneuerbaren anzuschließen, um die Elektrifizierung hinzubekommen. Ja, das wird eher zwei Drittel des Strompreises sein, als wie jetzt die Hälfte sozusagen von Erzeugungs- und Netzkosten. Und da kommen wir auch schon in eine Höhe, wo man denkt, na ja, Ob man da jetzt so viel günstiger ist als die Gestehungskosten eines neuen Atomkraftwerks, wer weiß?
Wobei da ja wieder die Kosten der Lagerung.
Ja, es gibt eine riesige Spannbreite an Kostenabschätzungen. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, da wirklich nur auf ein Narrativ zu springen, weil einfach die Spannbreite der Abschätzungen sehr, sehr groß ist und die Abschätzungen natürlich unheimlich annahmengetrieben sind, ne? Wie hoch wird das politische Risiko und somit die Finanzierungskosten eingeschätzt? Wie hoch sind die Materialkosten? Wie ist es mit der Versicherung? Wie ist das mit dem Einrechnen der Lagerkosten und so weiter? Und gleichzeitig müssen wir unser System, dürfen wir eben auch nicht schönrechnen, sondern müssen uns wirklich überlegen, was kostet das im Endeffekt alles zusammen. Und machen wir das, setzen wir diese Energieversorgung, die wir planen, auf Basis von erneuerbaren und flexiblen Kraftwerken, setzen wir das dann auch effizient um? Oder machen wir da relativ kostentreibende Dinge, was im Moment der Fall ist? Insofern würde ich da denken, am Ende halte ich beide Transformationspfade für relativ plausibel. Am Ende liegt das an der Akzeptanz in der Bevölkerung, welchen energiepolitischen Weg die Menschen mitgehen in einem bestimmten Land. Und bei uns ist das eben nicht der Weg über die Atomkraft.
Und würden Sie sagen, weil Sie ja trotzdem sagen, man muss das offen halten, man muss da mitmachen, oder braucht es nicht gerade deswegen eine Entscheidung, damit wir investieren können, wenn Sie sagen, beide Wege sind plausibel und man muss sich vielleicht auch irgendwann mal entscheiden und in dieses eine System reingehen, weil zweigleisig zu fahren ist ja in der Regel doppelt teuer.
Ja, tun wir ja auch überhaupt nicht, ne? Also im Moment
Nicht
sind
mehr.
wir aus der Atomkraft ausgestiegen. Was ich glaube, wozu wir uns entscheiden sollten, ist Forschungsaktivitäten im Bereich dieser Kleinreaktoren wirklich mitzumachen und diesen Weg uns offen zu halten. Natürlich ist es wichtig, einerseits in Forschung und Entwicklung wirklich dabei zu bleiben und immer an der Grenze des Machbaren sozusagen auch mitzuspielen als Technologienation. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, die unmittelbaren Entscheidungen jetzt zu treffen, also Netze ausbauen und die Gaskraftwerke zu bauen, die wir brauchen, damit das Energiesystem als solches funktioniert. Das sind ja völlig unterschiedliche Zeitachsen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, Forschungsaktivitäten im Bereich der Small Modular Reactors oder auch im Bereich Fusion, ja, das sind ja Dinge, die jetzt gar nicht unmittelbar unsere Probleme lösen, aber die uns eben im Spiel halten, wenn es mal da Durchbrüche gibt und man vielleicht sich neue Möglichkeiten eröffnen. Oder eben auch, wenn es um Dual Use geht. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, welche Rolle spielt Deutschland denn dabei, den europäischen nuklearen Schutzschirm zu stärken, wenn man sich auf die Amerikaner mal nicht mehr verlassen kann? Da können wir als Deutschen nicht sagen, die haben wir gar nichts mit zu tun. Bitte Frankreich, Großbritannien, übernehmt mal die Rolle der Amerikaner und schützt uns mit, ne, und investiert da bitte auch selbst. Da ist es viel besser, selber mit im Spiel zu sein und auch hier und da eben auch einen industriepolitischen Vorteil davon zu haben, dass man da auch in der Forschung mitspielt.
Sehr spannende gesellschaftspolitische Diskussion, die Deutschland da, glaube ich, bevorsteht, vor allem wenn wir auch über diesen nuklearen Schutzschirm sprechen. Zum Abschluss, weil wir jetzt gleich zum Ende kommen müssen, vielleicht noch mal einmal Ihr Ausblick. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Haben Sie das Gefühl, dass diese Themen differenziert genug besprochen werden? Haben Sie Hoffnung? Viele setzen ja so ein bisschen Hoffnung, eine neue Bundesregierung, relativ egal, wer es ist. Hauptsache, es ist stabil und wir haben einen Fortschritt, sodass Unternehmen wieder beginnen zu investieren. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, diese ganzen politischen Risiken sind einer der Hauptkostentreiber für viele Unternehmen. Wie ist Ihr Blick?
Ja, ich glaube, dass man noch ein bisschen was passieren muss, dass wir eine Bundesregierung haben, die dann auch eine kostenorientierte Energiepolitik betreibt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir reden viel über Entlastung von Energiekosten, über Subventionen,
Für die
Absenkung der Netze
Verbraucher und
für die
ja.
Verbraucher, für die Industrie. Aber am Ende wird das ja nicht durchhaltbar sein. Am Ende braucht es einen Plan, wie man das Energiesystem relativ schnell kostengünstiger aufstellt. Und da ist ganz wichtig, eben eine Kapazität an Gaskraftwerken zu bauen und möglichst günstig. Ich würde jetzt nicht gleich in diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke reingehen. Das war auch eigentlich ein Fehler, das als Klimaschutzmaßnahme zu beantragen bei der Europäischen Kommission. Das muss eine Versorgungssicherheitsmaßnahme sein, wo man relativ schnell günstige Kapazitäten zubauen kann. Und dann muss man sich überlegen, wie ist es denn eigentlich mit der Nachfrage nach Strom? Wie entwickelt sich die? Die ist jetzt sehr, sehr optimistisch berechnet, 750 Terawattstunden bis im Jahr 2030. Das wird nicht passieren. Und daraufhin sind viele Netzplanungen ausgelegt. Das bedeutet, dass wir viel zu viel Druck beim Netzausbau haben und es auch dadurch, dass viele Knappheiten existieren, sehr, sehr teuer wird. Und da müsste man sich angucken, was priorisieren wir, wie schnell gehen wir in welchem Bereich vor, sodass die Kosten des Ausbaus sinken und dadurch natürlich dann auch nicht so viele Kosten auf die Verbraucher umgelegt werden müssen. Also da gilt es wirklich, die Dinge nochmal neu in den Augenschein zu nehmen, sodass man wirklich auf die Kosteneffizienz dieser ganzen Transformation nochmal mehr guckt.
Und weil wir hier beim Klimalabor sind und ich mich das wirklich einfach frage, da Sie ja in Ihrer Funktion als Wirtschaftsweise da auch nah dran sind, wie stark rechnen Sie auch bei Ihren Berechnungen ein, die Veränderungen, die bei uns klimatisch ja einfach stattfinden, einfach kommen? Also auch da gibt es ja viele Berechnungen dazu, wie teuer das Ganze wird in Sachen Extremwetterereignisse, Hitze, auch weil das ja unsere Infrastruktur belastet. Findet das statt? Kann man das einrechnen oder ist das eine Variable, mit der man leben muss?
Ja, ich glaube, die Anpassung ist ganz wichtig. Ne? Wir müssen auch verschiedene Maßnahmen vorantreiben, wo wir uns an Wetter, die Änderungen von klimatischen Bedingungen anpassen. Das geschieht in den Wirtschaftsbetrieben. Zum Beispiel kann man bestimmte Apfelsorten im Norden Deutschlands nicht mehr anbauen, die da traditionell gut gewachsen sind. Also gerade da wird sehr, sehr viel Anpassung notwendig sein und passieren. Und natürlich muss man da auch staatliche Maßnahmen vorantreiben, um das zu begleiten. Aber generell ist es so, dass ich glaube, dass man in der Klimapolitik wirklich auch schauen muss, dass wir einerseits unsere eigene Transformation vorantreiben und da auf marktliche Instrumente wie den CO2-Preis setzen, aber eben nicht vergessen, dass wir auch eine Funktion in der Welt haben. Es wird nicht so sein, dass wir das vormachen und andere machen das nach, sondern wir müssen natürlich verhandeln mit anderen Nationen weltweit, gemeinsam die Emissionen zu reduzieren, verbindliche Abkommen mit anderen schließen und dann eben auch Technologie entwickeln und diese Transformation der Energiesysteme und der Industrie vorantreiben. Und das wird eine große, herausfordernde Aufgabe. Wir können uns da nicht sozusagen rausziehen, wenn wir unseren Job gemacht haben, das heißt Deutschland dekarbonisiert haben. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel muss sein, gemeinsam mit vielen, vielen Staaten weltweit, wo eben auch die Bevölkerung noch viel größer ist teilweise, die Transformation voranzutreiben. Und das wird eigentlich die große Herausforderung der Klimapolitik, diese internationale Kooperation, die Menschen mitzunehmen, wenn man sich allein die Verhältnisse klar macht in Europa, USA, vielleicht noch Südamerika leben ungefähr 1 Milliarde, vielleicht 1,5 Milliarden Menschen leben so in diesen demokratischen Staaten. Dann haben wir noch viele, viele Staaten auf der Welt, die eben nicht unsere Werte teilen immer, die eben ihre Entwicklung teilweise noch vor sich haben. Und all die müssen wir mitnehmen. Da leben eben auch die restlichen 6,5, 7 Milliarden Menschen. Und da gilt es, gemeinsam voranzugehen, um gemeinsam die Transformation voranzutreiben. Das wird eine große Herausforderung in diesen geopolitischen Zeiten.
Ein Plädoyer für internationale Klimaverhandlungen, das hören wir hier sehr gerne und sind gespannt darauf, wie das mit Persönlichkeiten wie Donald Trump dann vonstatten geht. Aber Frau Grimm, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen, glaube ich.
Ja, vielen Dank.
Dann vielleicht auch zur Bürokratie noch, die
Ja,
jetzt gar
genau.
nicht zurückkommt. Vielen Dank auch von mir. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.